Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Hey ihr Lieben, ich freue mich richtig hier zu sein. Wir waren, also meine Frau, die jetzt gerade mit meinem Baby rausgeht, weil es wahrscheinlich weint oder so. Wir waren echt vor lange nicht mehr in Frankfurt und ich habe mich so gefreut, heute hier den ganzen Tag zu verbringen, schon alle zu sehen im 11.30 Uhr Gottesdienst und jetzt auch um 17 Uhr Gottesdienst. Und ich möchte euch danken, Adam und Flo, dass ihr mich eingeladen habt, hier ein bisschen zu erzählen, was so abgeht. Und genau, ich bin mit meiner Frau da und mit meinem Sohn, Mats heißt der ist 11 Wochen alt, also sehr klein. Und wir haben noch einen guten Freund von uns dabei, den Jonas, der den Young Adults Bereich bei uns am Campus in Gießen leitet. Und ich freue mich einzusteigen in das, was ich glaube, was Gott für uns heute vorbereitet hat. Wir sind ja in der Predigtserie, wir wollen mehr werden wie Jesus, mehr werden wie Jesus. Und wenn wir das wollen, dann ist es doch nur sinnvoll, oder, dass wir damit anfangen, uns anzuschauen, was Jesus sagt. Und darum starte ich mit einem Bibelvers oder mit einer Bibelstelle. Aus Matthäus 16, die Verse 24 bis 26. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber seine Seele einzubüßen? Ich lese es nochmal vor. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber seine Seele einzubüßen? Das ist der easygoing Text für heute, der mich richtig begeistert. Und darin wollen wir heute einsteigen. Was bedeutet es, wenn du und ich, wenn wir uns entscheiden, wir verleugnen uns selber, unser Kreuz auf uns zu nehmen, um das Leben zu gewinnen, das Jesus für uns hat? Bevor wir damit einsteigen, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir dir schon begegnen durften in der Worship-Zeit, in der Ministry-Zeit. Ich danke dir dafür, dass du einen genialen Plan hast mit der einzelnen Person hier in diesem Raum. Und heute, wenn wir tiefer einsteigen in dein Wort, dann wollen wir beten, dass es Frucht bringt, dass es aufgeht und dass dein Wort und dein Geist anfangen, uns zu verändern. Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir als Menschen, wir haben so etwas an uns, oder? Dass wir immer denken, wenn jetzt noch eine Sache passiert, dann habe ich endlich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob du es kennst, du bist so in der Schule und du denkst dir, wenn endlich die Schule vorbei ist, wenn ich endlich kein Mathe mehr machen muss, diesen ganzen Kram nicht mehr lernen muss, dann endlich, ey, dann ist mein Leben super. Dann kann ich mein Leben genießen, dann wird es richtig gut. Und dann kommst du aus der Schule raus und du gehst in Ausbildung oder Studium oder Beruf oder was auch immer und du stellst auf einmal fest, okay, irgendwie Student sein, ist auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Man hat irgendwie gar keine Kohle und so. Ist irgendwie ultra nervig. Und dann denkst du dir, ey, wenn ich endlich mit meiner Ausbildung fertig bin, endlich arbeite, dann wird es richtig chillig. Dann verdiene ich viel, viel mehr Geld und dann kann ich endlich glücklich sein. Und dann kommst du in den Job rein und du merkst, so geil ist das auch nicht. Dann geht dein Chef dir auf den Keks oder deinen Arbeitskollegen und du bist so, boah, wenn ich doch nur einen anderen Chef hätte, dann wäre ich endlich glücklich. Wenn ich doch nur endlich befördert werden würde, wenn ich endlich eine Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich wirklich, wirklich glücklich. Ich habe das Gefühl, so sind wir Menschen immer. Wir haben unsere jetzige Situation und dann denken wir noch eine Sache mehr und dann bin ich endlich happy. Bei mir war das so mit meinem Auto, okay? Ich hatte, also als meine Frau und ich geheiratet haben, hatten wir gar kein Auto. Dann sind wir immer Bus gefahren, okay? Wer liebt Bus fahren? Keiner, richtig. Ja, nun, es war, wie es war. Und irgendwann konnten wir uns unser erstes Auto leisten. Und das war so ein klappriger, weißer Renault Twingo, okay? Und Adam weiß genau, wovon ich rede. Er hat nämlich genauso einen auch. Und dann dachte ich im ersten Moment so, ey, wie krass ist das? Ich habe endlich ein Auto. Ja, ich werde nie wieder unglücklich sein. Ich kann einfach überall hinfahren. Ja, ich muss nichts machen, außer Benzin da reinmachen. Ich kann überall hinfahren. So, und dann fährst du das erste Mal mit jemandem mit, der ein schöneres Auto hat als du. Und denkst dir so, warum habe ich nur so eine Klapperkiste? Warum habe ich nicht ein schöneres Auto? Und dann, letztes Jahr, habe ich dann unseren Twingo zu Schrott gefahren. Und es war folgendermaßen, da war die Steuerfahndung und die waren auf dem Weg zu einer Razzia in einem Zivilauto und ich bin den hinten reingefahren. Und es war wirklich so, ich fahre so rein, boom, der Airbag geht auf. Ich so, was geht ab? Bin ich im Himmel? Nein, okay, ich lebe noch, immerhin. Und auf einmal stehen so vier Beamte mit so schusssicheren Westen und Steuerfahndung so um mich herum. Ich dachte so, hey, ich hatte einen Unfall gebaut und Steuererklärung falsch oder was ist jetzt los? Und auf einmal kommt dann noch die Polizei und dann stehen so 7 Leute, alle mit Knarre, alle mit so schusssicherer Weste und ich so mit so einer Kappe auf, so, hi guys, es tut mir echt voll leid. Gut. Das Schöne daran war, dass ich dann ohne weitere Diskussion mit meiner Frau mir ein neues Auto kaufen konnte. Und dann habe ich mir ein schöneres Auto gekauft. Und ich habe mich so gefreut, ne, die ersten Tage da drin gesessen und es riecht noch so, oh, so nach, also es war eigentlich ein Neuwagen, aber ich glaube, der Autohändler hat irgendwas da so reingekippt, dass es riecht wie ein Neuwagen. Und oh, ich dachte, oh, wie herrlich und besser wird es nicht mehr, ne? Und dann merkst du auf einmal, ich habe es letzte Woche gemerkt, ich fahre in meinem neuen Auto und ich sehe ein anderes Auto und ich bin so, ich hätte viel lieber so ein Auto. Warum habe ich so ein Auto? Und so sind wir Menschen, oder? Wir kriegen etwas, auf das wir uns eigentlich freuen, aber so schnell geht es, dass wir uns an das gewöhnen, was wir haben. Und wir denken, hey, jetzt brauche ich noch mehr, um wirklich glücklich zu sein. Und ich glaube, das ist kein Wunder. Weil wir leben in einer Zeit oder wir leben in einer Gesellschaft, die so hyperbeschleunigt, hyperdigitalisiert, hyperpostmodern ist, in der es immer darum geht, was Neues zu haben, immer was Neues zu bekommen, wo es immer darum geht, meine Bedürfnisse sofort zu erfüllen, oder? Du hast bei Amazon, neulich habe ich was bestellt und dann stand so, das kommt heute noch an. Und ich war so, krass, also schon praktisch, aber ich dachte so, ist doch auch irre, oder? Ich kann noch nicht mal einen Tag auf so eine Bestellung warten. Und da ist etwas in uns, wir sind so geprägt davon, immer alles direkt zu bekommen. Und da ist, ne, also wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, das ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, die dahinter, die uns alle sieht, also kleine Werbeopfer. So, ne, wenn wir denen nur genug davon reinspülen in ihre For You-Page, dann werden die den Kram schon kaufen. Und das ist immer mit so Slogans, oder gönn dir was, hey, du darfst es dir wert sein. Das ist, dann endlich wirst du glücklich. Das ist, was du noch brauchst. Und das Interessante ist, obwohl wir in so einer Zeit leben, in der alles viel besser verfügbar ist, viel schneller, viel einfacher verfügbar ist, leben wir trotzdem auch in einer Zeit, in der Menschen so viel mehr herausgefordert zu sein scheinen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich habe neulich was gelesen, wobei, wenn ich jetzt sage gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich habe ich ein Reel gesehen dazu. Kennst du das so, ich habe eine Studie gelesen und dann so, welche Studie hast du gelesen? Okay, es war ein Reel, aber anyhow, ich habe ein Reel gesehen zu einer Studie und dann habe ich mir aber die Studie auch wirklich angeguckt. Und die Studie, die heißt Trendstudie Jugendliche in Deutschland 2024. Jugendliche in Deutschland 2024. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, sehr positiv, ist, dass dort gesagt wird, Jugendliche, das sind Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Und dann dachte ich bin 28. Das heißt, ich bin ja noch jugendlich. Und es hat sich richtig toll angefühlt. Und bei der Worship Night, war jemand bei der Worship Night an Karfreitag zufällig da? Ja. Okay, ihr fandet es schon mal besser als der 11:30 Uhr-Gottesdienst, weil die waren alle so. Da kam jemand zu mir nach der Worship Night und meinte, ey, von der ersten Empore aus sahst du aus wie 21. Und ich war so, oh, das tut richtig gut, gerade zu hören. Und vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt Vater bin, aber so langsam, je näher man 30 kommt, ist man schon so ein bisschen, Egal, anyhow, ich habe diese Studie gelesen, in die ich ja auch noch hineinfall als Jugendlicher. Und in dieser Studie geht es darum, wie Jugendliche die aktuelle Situation in ihrem Leben bewerten. Und das Krasse war, schon die Überschrift über diesem Artikel war: Jugendliche in Deutschland pessimistisch wie noch nie. Pessimistisch wie noch nie. Und dann liest du all diese Zahlen, wo steht, dass über die Hälfte der Jugendlichen herausgefordert sind von Stress, über 35% mit Erschöpfung zu kämpfen haben, ungefähr ein Drittel mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben, über 60%, die sagen, sie haben Angst vor Krieg, über die Hälfte, die sagt, sie hat Angst vor wirtschaftlichem Abstieg. Und du liest diese ganze Studie und es ist genau wie die Überschrift sagt: Deutsche Jugendliche pessimistischer als nie zuvor. Und dann sitze ich da und frage mich, wie kann das sein? Wir können alles haben, wir können alles bekommen. Eigentlich ist alles verfügbar. Und doch werden wir scheinbar immer pessimistischer und scheinbar immer sorgengeplagter. Und es scheint so, als wenn diese postmoderne Ideologie von, hey, folg einfach deinem Herzen, sei, wer du bist, tu das, was dir gut tut, denk einfach an dich, leb deine eigene Wahrheit, dein echtes Ich, das ist das, was zählt. Als wenn diese Ideologie es nicht schaffen könnte, uns wirklich zu erfüllen. Als wenn wir nachgelaufen wären dieser Idee, aber in letzter Konsequenz all das haben können, all das Ich bezogen. Es scheint doch nicht, uns im tiefsten Innersten zu begegnen. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Dein Kreuz auf dich, das Kreuz, was ein Symbol der römischen, ein Symbol der Folterung durch die römische Besatzungsmacht ist. Ein Mordinstrument. Und der Kontext, weißt du, der Kontext ist so, dass Jesus hat gerade seinen Jüngern gesagt, dass er der Messias ist. Er hat es ihnen klargemacht und die Jünger, sie verbinden mit dem Wort Messias jemanden, der eine politische Revolution starten wird. Sie verbinden damit, dass endlich die Besatzung durch die Römer durchbrochen wird. Sie verbinden damit eine politische Figur, jemand, der den Aufstand, jemand, der die Befreiung des Volkes Israels anführen kann. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Messias. Und die Jünger sind so, jawohl, let's go, ab nach Jerusalem, wir holen uns die Köpfe. Jetzt geht's richtig los, Revolution. Und dann sagt Jesus, wartet mal ganz kurz, wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz, eine Waffe der Besatzungsmacht, nimm dein Kreuz auf dich. Und es enttäuscht alle Erwartungen, die die Jünger haben. Und Jesus spricht komplett countercultural. Er spricht komplett entgegen der Kultur der Zeit. Und wenn wir jetzt diesen Satz lesen, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst, ganz ehrlich, es könnte doch nichts unserer derzeitigen Kultur mehr entgegenstehen als der Satz, verleugne dich selbst, oder? Wir leben in einer Zeit, wo von der gesellschaftlichen Stimmung es keine größere gesellschaftliche Sünde geben kann, als dich selbst zu verleugnen, als nicht deine eigene Wahrheit und Realität zu leben. Das heißt, so wie in einem ganz anderen Kontext für die Jünger, aber auf die gleiche Art und Weise, spricht Jesus irgendwie countercultural, entgegen der Kultur, in der du und ich, ob wir es wollen oder nicht, jetzt gerade leben. Und dann fragen wir uns, oder ich frage mich, wenn ich das lese, ey, ganz ehrlich, Jesus, hast du mal die Trendstudie Jugendliche in Deutschland gelesen? Wir sind schon pessimistisch, wir haben schon Stress, wir haben schon Angst, wir haben schon Selbstzweifel. Da ist schon Krieg, da ist schon wirtschaftlicher Abstieg. Und jetzt soll ich noch irgend so ein Kreuz mit mir rumtragen. Das ist nicht, was ich brauche, Jesus. Ich könnte so einen Spa-Day gut gebrauchen. So ein bisschen entspann dich, Linus. Alles wird gut. Ja, ich regel das schon, mach dir keine Sorgen. Aber Jesus sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Und ich möchte uns heute mit reinnehmen, warum ich glaube, dass in diesem Statement drinsteckt, wie wir in der heutigen Zeit mit einem Jesus-ähnlichen Charakter leben können. Einem Charakter, der auf die richtige Stimme hört, einem Charakter, der dazu geschaffen ist, in dieser Zeit das Leben in Fülle, das Leben, das unser Gott für uns hat, zu erleben. Und dazu möchte ich in eine Geschichte im Alten Testament reinspringen. Und dazu gebe ich dir ein bisschen Kontext. Wir haben hier zwei Männer, sie heißen David und Saul, vielleicht hast du die Namen schon mal gehört. Und Saul ist der König von Israel, okay? Saul ist der König, aber Saul wird ungehorsam Gott gegenüber und aufgrund seines Ungehorsams entscheidet Gott sich, einen anderen Mann schon als König vorzubereiten und er beauftragt seinen Propheten, schon einen anderen Mann zu salben, der neue König nach Saul werden soll. Und dieser Mann heißt David. Aber Saul ist natürlich überhaupt nicht happy über die ganze Entwicklung und darum beginnt Saul, David zu jagen. So sehr, dass er David umbringen möchte. Und wir springen jetzt in eine Situation, wo Saul gerade die Jagd ein Stück weit aufgeben musste, um sich einem Krieg zu widmen. Aber dieser Krieg ist jetzt vorbei und Saul hat also wieder Zeit, hat wieder Kapazitäten, um David zu jagen. Also er ist auf der Jagd nach David, um ihn umzubringen. Und in die Situation springen wir rein in 1. Samuel 24 ab Vers 1. Danach zog David sich an unzugängliche Stellen in den Bergen von Engedi zurück. Nachdem Saul die Philister verfolgt hatte und zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet: David ist jetzt in der Wüste Engedi. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße an ein paar Schafhürden vorbeiführt, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Also er ging aufs Klo, okay? Ja, was soll man sagen? Doch hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Die flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, dass ich meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, etwas antue. Er ist ja eben der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Was eine Story, Alter. Ich kannte die so aus der Sonntagsschule und als ich sie jetzt nochmal gelesen habe, war ich so: Alter Schwede. Also was passiert hier, was ist los? David weiß, er wird König werden. Und das Einzige, was noch zwischen David und der Krone steht, ist Saul. Denn aktuell ist Saul noch König. Gott hat zwar jemand anders auserwählt, sein Nachfolger zu werden, aber Stand jetzt ist Saul noch der von Gott eingesetzte und auserwählte König. Aber Saul steht zwischen der Berufung, die auf Davids Leben liegt, zwischen dem, was er erreichen kann, und ihm steht Saul. Und dieser Saul, er versucht, ihn umzubringen. Das heißt, es ist nicht so, ja, mal gucken, der wird schon demnächst das Zeitliche segnen und dann kann ich König werden, sondern David weiß, wenn Saul mich erwischt, bevor ich Saul erwische, dann bin ich tot. Dann war es das auch mit dem Königsein. Also sagen seine Männer, oder sie sagen, was plausibel ist. Sie sagen: Guck mal, David, wir sind in dieser Höhle. Das kann ja kein Zufall sein, dass Saul ganz alleine, ohne seine Männer, in genau diese Höhle kommt. Oder? Und die Männer Davids, sie sagen, was plausibel ist. Sie sagen: David, er ist jetzt hier, er kann sich nicht wehren, bring ihn um. Ey, das ist ein No-Brainer, David, eigentlich. Geh hin, bring ihn um. Und dann kannst du endlich König werden. Und nicht nur das, sie sagen, der Herr hat doch sogar gesagt, sie sagen, Gott hat doch sogar gesagt, er wird dir deinen Feind in deine Hand geben und du kannst mit ihm machen, was du willst. Und David ist so: Ja, das ist plausibel, oder? Na klar. Und wir sehen ja auch in der Geschichte, das Erste, was David macht, ist, er geht hin, um den Zipfel abzuschneiden. Das heißt, er folgt dem Impuls seiner Männer. Seine Männer sagen: Hey, das ist der Moment, jetzt musst du handeln. Du musst Saul umbringen. Und David reagiert darauf, indem er zu Saul geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass in diesem Moment es Davids Plan war, Saul umzubringen. Ich glaube nicht, dass er hingeht, nur um den Zipfel abzuschneiden. Ich glaube nicht, dass er hingeht, nur um dann wieder zurückzukommen. Sondern er geht los, um Saul umzubringen. Denn wir lesen ja, er bekam ein schlechtes Gewissen. Das heißt, er hat das schlechte Gewissen noch nicht von Anfang an. Das heißt, er folgt den Stimmen seiner Männer und er geht hin, um Saul umzubringen. Aber dann schneidet er ein Stück von Sauls Mantel ab. Und dann bekommt er ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, dass er in dem Moment überführt wird vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist zu ihm spricht. Und für uns mag das nicht relevant sein, ein Zipfel von seinem Mantel so. Ne? Ich meine, du wärst wahrscheinlich auch dick genervt, wenn dir jemand was von deinem Mantel abschneidet, aber du würdest halt sagen, okay, kauf mir einen neuen und die Sache hat sich erledigt. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass es der Mantel ist, der diese Reaktion bei David auslöst. Weil, weißt du, der Mantel, wenn wir von einem Mantel in der Bibel lesen, dann ist es immer eine Metapher, es ist immer ein Bild für Autorität, die Gott verleiht. Es ist immer ein Bild für Autorität, die Gott verleiht. Das heißt, David ist dort erst kurz davor, Saul umzubringen. Und dann hat er dieses Stück von dem Mantel in seiner Hand. Und ich glaube, in dem Moment spricht Gott zu ihm, spricht der Heilige Geist zu ihm. Und er sagt, David, weißt du was, ganz ehrlich? Du bist gerade dabei, dir etwas zu rauben, was Gott dir eigentlich schenken möchte. Du bist gerade dabei, Mord zu begehen, Hochverrat zu begehen. Du bist gerade dabei, Hand anzulegen an den, den Gott eingesetzt hat, nur weil du nicht Geduld hast, nur weil du nicht warten kannst, dass ich, dein Gott, dir gebe, was ich dir versprochen habe. Saul versucht sich aus eigener Kraft, David versucht sich aus eigener Kraft, das zu holen, was Gott ihm eigentlich schenken möchte. Und er sieht den Mantel und ich glaube, in dem Moment wird ihm klar, hey, ich kann das nicht machen. Aber was hat ihn dazu geführt, in erster Linie dahin zu gehen? Und das waren die Worte seiner Männer. Und das Interessante ist, wir lesen das so und sagen so, hey, ja, macht ja voll Sinn. Die Männer sagen ja auch, das hat ja auch Gott gesagt. Gott hat ja auch gesagt, er gibt dir den Feind in deine Hand und diese ganze Prophetie. Aber weißt du, was spannend ist? Ich habe das mal nachgelesen und diese Prophetie, das, was die Männer sagen, Gott hat gesagt, er gibt dir deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst, das steht nicht in der Bibel. Das steht nicht in der Bibel. Es ist keine, wir lesen das und wir denken, das ist eine Referenz, bestimmt irgendwas aus 1. Chronik oder so, habe ich eh lange nicht mehr gelesen. Aber es steht nicht in der Bibel. Es gibt ein anderes Wort, wo Gott zu David sagt, ich werde dir deine Feinde, die Philister, in deine Hand geben, dass du sie in der Schlacht schlägst. Das heißt, Gott hat David versprochen, dass er die Philister schlagen kann in einer spezifischen Schlacht. Aber er hat ihm niemals gesagt, dass er Saul umbringen wird. Er hat ihm niemals gesagt, dass er mit Saul machen kann, was er möchte. Und das zeigt mir, dass die Männer Davids, ob sie es wollen oder nicht, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen, die Motivation erfahren wir nicht, aber sie nehmen, was Gott gesagt hat und sie verdrehen es. Sie machen etwas anderes daraus. Und sie versuchen, das, was Gott gesagt hat, daran anzupassen, was in ihr Leben passt. Denn sie wissen ganz genau, wenn David dran ist, dann sind sie auch dran. Wenn Saul David erwischt, dann ist nicht nur David tot, dann sind sie alle tot. Darum nehmen sie das Wort Gottes und sie versuchen es so zu verdrehen, dass es zu ihrer Agenda passt, dass es zu ihrem Plan passt, dass es zu dem passt, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen. Manchmal, wenn ich mir so die Instagram-Welt, die christliche Instagram-Welt heutzutage anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass genau das dort auch häufig passiert, oder? Menschen nehmen das Wort Gottes und sie verdrehen es, damit es in unsere Agenda, in unsere kulturelle, gesellschaftliche Agenda heutzutage passt. Sie nehmen das, was Gott gesagt hat, und sie verändern es nur ein bisschen. Es klingt so, als wenn es doch richtig ist. Es klingt plausibel, weil wir es so kennen, weil wir diese Werte so kennen. Und es klingt plausibel, aber was in Wahrheit passiert ist, dass das Wort Gottes verdreht wird, um zu dem zu passen, zu der Agenda zu passen, die unsere Gesellschaft, unsere Zeit hat. Genau das passiert mit David. Die Männer versuchen, sie versuchen ihre eigene Agenda. Sie versuchen das Wort Gottes zu nehmen und sie platzieren ihre eigene Agenda, ihren eigenen Plan, ihre eigene Vorstellung da hinein. Aber glücklicherweise hört David im entscheidenden Moment nicht auf seine Männer, sondern er hört auf die Stimme Gottes. Er hört auf den Heiligen Geist, wie er ihn überführt und ihm vor Augen führt, hey, was du im Begriff bist zu tun, ist dir etwas zu rauben, was Gott dir eigentlich schenken möchte. Und in dem Moment trifft David eine Entscheidung. Er beweist Charakter, denn er hört auf die richtige Stimme. Und hier ist die Connection zu unserer Bibelstelle am Anfang. Weil wir müssen uns nochmal vor Augen führen, was das für David bedeutet. Für David bedeutet es nicht nur, dass seine Chance, jetzt direkt König zu werden, dahin ist. Es bedeutet, dass er den Mann leben lässt, der ihn umbringen möchte. David kann sich nicht sicher sein, ob nicht im nächsten Moment Sauls Männer reinkommen, sie alle entdecken und sie alle umbringen. David kann sich nicht sicher sein, dass wenn er Saul jetzt verschont, dass Saul nächstes Mal auch Gnade mit ihm haben wird. Das heißt, wortwörtlich setzt David sein Leben aufs Spiel. Wortwörtlich geht er das Risiko ein, diese Entscheidung, Saul nicht umzubringen, kann mir den Tod bringen. Aber warum tut er das? Er tut es, weil er Gottes Versprechen mehr vertraut als seinem eigenen Leben. Er misst Gottes Wort, Gottes Verheißung für sein Leben mehr Wert zu als seinem eigenen Leben. David sagt, ich vertraue meinem Gott, was es auch kosten mag. Mein Gott hat mir versprochen, er wird mich zum König machen. Also werde ich mir nicht holen, was eigentlich seins ist, es zu geben. Wenn wir darüber reden, uns selbst zu verleugnen, wenn Jesus sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Er redet nicht davon, dass du vergisst, wer du bist. Okay, es ist nicht so, dass du, Adam verleugnet sich selbst und ich gehe morgen zu Adam und sage, hi Adam, und Adam sagt, nein, so heiße ich nicht mehr. Ich habe mich selbst verleugnet, schon vergessen. Es bedeutet auch nicht, dass du deine ganze Persönlichkeit aufgeben musst. Okay? Es bedeutet nicht, dass du sagst, so, ja, früher habe ich Spaghetti gemocht, aber jetzt habe ich mich selbst verleugnet. Jetzt mag ich kein Spaghetti mehr. Keine Ahnung. Früher mochte ich blau, jetzt nicht mehr, weil ich habe mich selbst verleugnet. Es bedeutet auch nicht, dass du irgendwie alles verkaufen musst, was du hast, irgendwo Missionar werden musst oder Mönch oder Nonne und einfach alles aufgeben musst und einfach nur noch in einer stillen Kammer ohne irgendwas lebst, okay? Das bedeutet nicht, weil manchmal hören wir das so und wir denken, das ist, was es bedeutet. Verleugne dich selbst, das klingt so krass, oder? Das klingt so hart, das klingt so, als wenn ich mich selber komplett aufgeben würde. Ich höre auch auf zu duschen und alles, weil ich habe mich selbst verleugnet. Das bedeutet es nicht, okay? Das ist ja schon mal gut. Uns selber zu verleugnen bedeutet, dass wir Gottes Wort mehr Wert zusprechen als unseren eigenen Sehnsüchten und Vorstellungen. Das bedeutet, dass wir Gottes Werte höher achten als unsere eigenen Werte. Das bedeutet, dass wir Gottes Königreich höher stellen als unser eigenes Wohlbefinden, Karriere oder was auch immer. Uns selber zu verleugnen bedeutet nicht, uns selber aufzugeben, sondern es bedeutet, alles, was wir sind, unter die Autorität Gottes zu stellen. Und selber zu verleugnen, bedeutet, auf die richtige Stimme zu hören. Auf welche Stimme hörst du, ist die entscheidende Frage, wenn es um unseren Charakter geht. Auf welche Stimme hörst du? Du und ich werden unser Leben lang, jeden Tag, hunderte Male konfrontiert sein mit der Frage, achte ich die Werte Gottes in meinem Leben höher als meine eigenen Vorstellungen, als meine eigenen Wünsche? Es bedeutet, Gott mehr zu vertrauen als uns selbst, seine Maßstäbe über unsere Wünsche zu stellen und sein Wort über unsere Gefühle. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Wie funktioniert es genau? Also es ist ja schön und gut gesagt so, aber wie funktioniert es genau? Lass uns dafür mal reinschauen in 1. Korinther 10, Vers 31, weil da schreibt Paulus Folgendes. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Paulus fordert uns auf, egal was du tust, und ich glaube, es ist bewusst, dass er hier so banale Beispiele nennt, wie Essen und Trinken, etwas, was jeder von uns macht, hoffentlich. In allem, was du tust, gib Gott darin Ehre. So, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn du isst, so, dass du die ganze Zeit dabei in Sprachen beten musst oder so nach jedem Glas Wasser einen Worship-Chorus singen, sonst zählt's nicht oder so. Das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass ganz egal, wo wir unterwegs sind, dass wir uns vor Augen führen, wir folgen Jesus nach. Das heißt, wir wollen mit unserem Leben, mit dem, wie wir leben, mit dem, wie wir uns verhalten, mit dem, wie wir sprechen, mit dem, wie wir denken, wir wollen ihm damit Ehre geben. Wir wollen ihn damit groß machen. Und das bedeutet, wir hören auf die richtige Stimme. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, auf welche Stimme hören wir? Hören wir auf die Stimme, die versucht uns die Sachen zu sagen, die plausibel sind? Die Sachen zu sagen, die wunderbar in unser kulturelles Bild passen? Eine Stimme, die uns sagt, hör einfach auf dein Herz. Einfach was dir selber gut tut. Ich mir, meiner mir. Herr, segne doch uns vier. Die Stimme, die uns sagt, hey, leb deine eigene Wahrheit. Was Jesus, alter Schinken, so, der weiß doch nicht, was du wirklich brauchst. Die Stimme, die uns sagt, ey, come on, eine kleine Lüge, wie schlimm kann das schon sein? Es tut doch niemandem weh, oder? Die Stimme, die uns sagt, hey, im Job, ganz ehrlich, alle tricksen doch ein bisschen, oder? Also ein bisschen die Zahlen hinterher schieben, das ist ja noch nicht richtig Betrug oder so. Ne, und wir sollen ja auch einen Unterschied da machen als Christen. Und wenn ich ein bisschen mehr trickse, dann habe ich auch ein bisschen mehr Geld, kann ich auch ganz viel spenden. Kommt ja eigentlich wieder ins Königreich Gottes, eigentlich gut, oder? Diese kleine Stimme, die dir sagt, meinst du wirklich, Gottes Plan für deine Beziehung, für deine Sexualität ist wirklich das Richtige? Das ist alles ein bisschen altmodisch, ganz ehrlich. Oder so weit, dass da diese Stimme ist, die dir sagt, kann Gott es wirklich gut mit mir meinen? Können Gottes Pläne für mein Leben wirklich gut sein? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache lieber mein eigenes Ding. Ich glaube, ich lebe lieber so, wie es mir gefällt. Oder hören wir auf die Stimme, die uns sagt, folge meinen Worten, setz deine Hoffnung in mich, bau auf mich und vertrau mir. Verleugne dich selbst und ich werde dir etwas geben, was viel besser ist. Weil das Krasse ist, oder? Was Jesus sagt, vielleicht können wir nochmal Matthäus 16, den ersten paar Verse ranwerfen. Was Jesus sagt ist, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ich kann es einfach stehen lassen. Weißt du, bei Selbstverleugnung geht es nicht darum, dass du und ich am Ende da sitzen in einem super, super, super langweiligen Leben, in dem es keinen Spaß mehr gibt, keine Freude mehr gibt, weil Gott es einfach total geil findet, wenn wir so selbstelendig durchs Leben watscheln. Das ist nicht, was am Ende steht. Nein, vielmehr sagt Jesus ganz ehrlich, du kannst es versuchen mit deiner eigenen Philosophie. Du kannst es versuchen. Das ist alles eine Einladung. Du kannst es probieren mit deinen eigenen Werten. Du kannst es probieren mit deinen eigenen Vorstellungen, mit deinen eigenen Konzepten, wie du denkst, wie es funktionieren soll. Aber ich sage dir ganz ehrlich, versuch alles, was du willst. Du wirst dein Leben verlieren. Aber wenn du bereit bist, dich selbst zu verleugnen, dein Leben in meine Hände zu geben, dann wirst du Leben bekommen. Leben im Überfluss, nicht nur hier auf der Erde, sondern in alle Ewigkeit. Die Konsequenz der Selbstverleugnung, ihr Lieben, ist nicht, dass wir uns aufgeben, sondern es ist, dass Jesus uns zu dem macht, zu dem wir von Anfang an designt wurden, zu sein. Wie gut ist das, Alter? Verleugne dich selbst und wir denken, hey, come on, das kannst du 2024 nicht mehr sagen. Aber ich sag dir, daran liegt der Schlüssel. Ich glaube, wir haben eine Gesellschaft, eine Generation, eine Kultur, die sich sehnt nach Identität, nach Annahme und Liebe. Der einzige Bullshit, den diese Welt ihnen geben kann, ist zu sagen, probier doch einfach mal du selbst zu sein. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert. Weil der Einzige, der uns wirklich Identität geben kann, der Einzige, der uns wirklich Leben im Überfluss geben kann, weißt du, warum er uns das geben kann? Jesus spricht prophetisch aus, er verlangt etwas von uns, er lädt uns ein zu etwas, von dem er selbst bereit war, es einige Wochen später zu tun. Weil dieses Leben im Überfluss, wir finden es nicht in Gottes cleveren philosophischen Ansätzen, sondern wir finden es in der Tatsache, dass dieser Jesus wenige Wochen später selbst ans Kreuz geht, selbst alles bezahlt. Warum? Damit du und ich unser Leben nicht selber retten müssen, weil dazu sind wir nicht in der Lage. Sondern damit wir unser Leben gewinnen können. Und das, was wir dazu tun müssen, ist zu sagen, Jesus, ich verleugne mich selbst, ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich schätze deine Maßstäbe höher in meinem Leben als meine Maßstäbe. Ich schenke deinen Worten mehr Gewicht als meinen Wünschen und Sehnsüchten. Daran wird sich festmachen, ihr Lieben, ob wir Kirche sein, spielen, ob wir Christ sein, spielen, vortäuschen oder ob wir wirklich Kirche leben. Weißt du, deine und meine Errettung hat uns nichts gekostet, aber sie hat Jesus alles gekostet. Aber deine und meine Nachfolge, lass uns ehrlich sein, sie hat einen Preis. Und der Preis heißt Selbstverleugnung. Was krass ist, Jesus spricht ja zu seinen Jüngern. Und von den 12 Jüngern, die da sind, 11 von ihnen werden ihr Leben verlieren, weil sie hingerichtet werden. Das ist historisch belegt. Das heißt, für diese Männer, zu denen er dort gerade spricht, ist das nicht ein metaphorisches Kreuz, das sie auf sich nehmen, sondern es ist der Tod durch Hinrichtung. Es ist der Märtyrertod. Noch heute leben weltweit Christen, die allein wegen ihrem Glauben verfolgt werden und umgebracht werden. Menschen, die wenn sie sich entscheiden, Jesus wirklich nachzufolgen, in Kauf nehmen, dass sie ihr Leben verlieren können. Weißt du, für diese Menschen gibt es nur alles oder nichts. Entweder ich folge Jesus nach mit allem, was ich bin, ich verleugne mich selber, oder ich kann es gerade lassen. Und manchmal frage ich mich schon, ich sage das nicht, damit wir hier mit einem schlechten Gewissen rausgehen, sondern ich sage das, um uns die Relevanz vor Augen zu führen. Manchmal frage ich mich schon, mit welcher Einstellung du und ich unsere Nachfolge leben. Sonntag ist easy. Hey, alle sind gut drauf. Happy clappy, die Songs sind top. Hang out, super cool. Aber dann Montag, Dienstag, Mittwoch kommen Challenges. Und ich kenne es aus meinem Leben. Wie schnell bin ich dabei? Jesus, warum ist das alles so hart? Das hast du mir ganz anders vorgestellt. Warum ist nicht alles schon viel schöner? Und manchmal denke ich mir, Jesus schaut mich so an und ist so, Digga, hast du die Bibel überhaupt gelesen? Ich habe das schon gesagt, dass das so wird, ne? Ich frage mich, ob wir manchmal so wohlstandsgesättigt sind, dass wir denken, heute fühle ich mich irgendwie nicht so nach Nachfolge. Ganz ehrlich, ich brauche das jetzt einfach mal für mich selbst, diese Sache. Ganz ehrlich, Jesus kann ja sagen, was er will, aber das ist, was ich brauche. Das ist, was ich will. Und ich glaube, es tut uns gut, uns zu überlegen, dass es Menschen gibt, die diese Option nicht haben. Die nur sagen können, ich gebe alles oder nichts. Ich möchte dich heute einladen. Lass uns all in gehen. Lass uns Jesus nachfolgen mit allem, was wir sind. Lass uns unser Leben verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen. Und ich verspreche dir, dass ein Leben, das Jesus für dich hat, und ich sage nicht, dass es immer easy sein wird, aber es ist ein Leben im Überfluss. Und es ist ein Leben, das nicht auf dieser Erde zu Ende ist, sondern was weitergeht bis in alle Ewigkeit. Davids Männer haben ihn angestachelt, sich zu nehmen, sich sofort zu nehmen, was Gott ihm versprochen hatte. Aber es ist so gut, dass David Charakter bewiesen hat, dass er auf die richtige Stimme gehört hat. Denn einige Zeit später, ohne dass David dafür verantwortlich ist, stirbt Saul und David wird König. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Versprechen in Davids Leben. Er hat ihm versprochen, er wird König und er macht ihn zum König. Aber nicht, indem David sich durch Mord und Hochverrat schuldig machen muss, sondern dadurch, dass Gott es schenkt. Gott verspricht dir und mir ewiges Leben und Leben im Überfluss. Das heißt, wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen auf ihn bauen. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Drei praktische Wege, wie du Gottes Stimme, wie du seinen Maßstäben Raum in deinem Leben geben kannst. Drei praktische Dinge, wie du diesen Weg der Selbstverleugnung, der Nachfolge gehen kannst. Das erste ist, lies in Gottes Wort. Lies das Wort Gottes. Weil ganz ehrlich, erst wenn wir das lesen, erst wenn wir es in uns aufnehmen, dann sind wir auch geschützt davor, vor irgendwelchen Vollidioten, die versuchen, es irgendwie zu verdrehen. Wir brauchen es. Wir müssen wissen, was in dem Wort steht. Wir können nicht abhängig sein von Secondhand-Information. Also lies das Wort Gottes. Als zweites, streck dich aus nach dem übernatürlichen Reden Gottes. Hier in der Move Church, wir glauben, dass wir Gott heutzutage noch hören können. Wir glauben, dass er heute noch sprechen kann. Und wir glauben, es gibt Wege, ihn heutzutage noch zu hören. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte mich mehr danach ausstrecken, das Erste, was du tun kannst, ist, du kannst Gott einfach danach fragen. Und du kannst sagen, Gott spricht zu mir auf eine Art und Weise, wie ich es verstehe. Aber wenn du sagst, es fordert mich heraus, ich weiß nicht, wie das geht, wie soll ich das machen, hey, dann komm doch auf Adam zu, komm auf Flo zu, komm auf jemanden vom Team hier zu Und wir können dir helfen. Wie kannst du diese nächsten Schritte gehen, Gottes übernatürliches Reden in deinem Leben zu hören? Ja, wir haben super Workshops und Connect-Gruppen und was weiß ich, was du dazu machen kannst. Also komm auf uns zu, aber streck dich aus danach. Und das Dritte ist, sei Teil einer Kirche. Sei Teil einer Kirche. Nachfolge, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, und wenn du später Zeit hast, können wir da theologisch auch ewig drüber reden, ich bin fest davon überzeugt, dass die Bibel klar ist darin, dass wirkliche Nachfolge von Jesus funktioniert nur im Kontext der Kirche. Wir brauchen die Kirche. Ich brauche die Kirche. Und damit gar nicht der falsche Verdacht ankommt, ist jetzt hier nur so eine Move-Church-Werbegeschichte, ist mir egal, ob du in die Move-Church gehst oder sonst wohin. Es geht mir nicht um die Move Church, es geht mir um die Kirche, um den Leib Christi. Sei eingebettet in die Kirche Jesu. Jesus selber gibt, glaube ich, nicht so viel Wert in seinen Lehren wie dem Leib Christi. Er sagt, er selber ist das Haupt und die Kirche ist der Leib. Das heißt, er sieht sich selber als Teil der Kirche. Und noch mehr als das, er sagt, die Kirche ist meine Braut. Das heißt, wenn Jesus der König ist, dann ist die Kirche die Königin. Du und ich, wir brauchen Kirche. Wir brauchen Gemeinschaft mit Geschwistern. Darum kommen wir nicht herum. Das heißt, ich möchte dich herausfordern, wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, triff heute die Entscheidung, wirklich committed, Sonntag für Sonntag Teil einer Kirche zu sein. Sagst du vielleicht, ja, aber manchmal ist es so langweilig und es gefällt mir nicht und das Logo ist, es ist zu laut, es ist zu leise. So what? So what? Du sagst, ey, ich bin aber verletzt worden in der Kirche. Ich glaube dir, dass du verletzt worden bist in der Kirche. Aber nicht die Kirche hat dich verletzt, Menschen haben dich verletzt. Weil an jedem Ort, wo Menschen sind, werden Menschen sein, die verletzen. An jedem Ort, wo du bist, wirst du Menschen verletzen und andere werden dich verletzen. Und es wird ein Struggle sein und Kirche ist manchmal auch messy. Kirche ist manchmal auch herausfordernd, es ist nicht immer easy. Aber nur weil es nicht easy ist, können wir es nicht wegschmeißen. Und Jesus sagt, das ist meine Braut. Und ich kann nicht hingehen und sagen, ja, Jesus Braut hat aber das falsche Logo, ich gehe da nicht mehr hin. So. Sei Teil einer Kirche. Und wenn es dich herausfordert, dann ist es dein Preis der Nachfolge. Das ist, was es kostet. Das ist, was es kostet. Und wenn du Teil einer Kirche bist, dann challenge ich dich auch. Sei nicht nur da, sondern sei Teil davon. Sei nicht nur da, sondern sei Teil davon. Engagier dich irgendwo. Jeder hier hat Talent. Du hast Talent in deinem Leben. Vielleicht sagst du, ich habe keine Talente. Ich glaube, du hast ein Talent. Wenn du sagst, ich habe gar kein Talent, dann komm gleich zu mir oder zu Adam und wir werden schon Talent finden für dich. Irgendwas wirst du schon können. Keine Sorge. Weil Gott hat dich ja gemacht. Also ich habe da keinerlei Zweifel. Aber find einen Ort, wo du dich einbringen kannst, wo du Teil davon sein kannst. Und glaub mir, ich möchte die Verletzung, die du in Kirche vielleicht erlebt hast, ich möchte sie nicht kleinreden und ich möchte nicht sagen, dass da nicht teilweise schlimme Verletzungen passiert sind. Aber vielleicht bedeutet es, gewisse Schutzmechanismen aufzubauen, vielleicht bedeutet es, gewisse Gespräche mit Leuten zu führen, vielleicht bedeutet es auch zu vergeben. Aber die Konsequenz darf niemals sein, dass wir die Kirche verlassen. Wir schaffen es nicht alleine. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich würde es nicht alleine schaffen. Ich brauche Kirche. Und du brauchst Kirche. Und darum hat Jesus sich das ausgedacht. Und das ist doch herrlich, wunderbar. Also ich fasse nochmal zusammen. Jesus lädt uns ein, unser Leben hinter uns zu lassen, uns selber zu verleugnen. Das bedeutet nicht, dass wir vergessen, wer wir sind, sondern es bedeutet, dass wir Gottes Werte und Gottes Maßstäbe höher achten, höher stellen, als unsere eigenen Maßstäbe, unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche. Und es zeigt sich in dem, auf welche Stimme wir im täglichen kleinen Entscheidungen hören. Und lass uns sein wie David, der auf die Stimme Gottes hört, der Gott mehr vertraut als dieser Welt und dem, was diese Welt zu bieten hat. Lass uns unser Vertrauen setzen auf den, der bereit war, alles für dich und mich zu geben, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich liebe, dass wir in der Move Church in jedem Gottesdienst eine Sache machen. Und zwar, wir geben ein Angebot. Wir sprechen eine Einladung aus. Weil wir glauben, dass Gott zu jedem Zeitpunkt, egal wo wir uns versammeln, dass er seine Hand uns entgegenstreckt. Und dass er jedem Einzelnen hier seine Hand entgegenstreckt und sagt, hey, ich liebe dich, ich sehe dich. Und ich möchte eine Beziehung mit dir. Jesus möchte eine Beziehung mit dir. Und darum in jedem Gottesdienst bieten wir so einen kurzen Zeitpunkt, eine kurze Möglichkeit, um auf Jesus zu reagieren und in eine Beziehung mit ihm einzutreten. Und es ist ganz einfach, dafür musst du auch nicht Theologie studiert haben, du musst auch noch nicht alles verstanden haben, selbst wenn du sagst, so einige Sachen in der Predigt fand ich ein bisschen wacko so, aber Jesus an sich, das fand ich ziemlich cool. Dann kannst du diese Entscheidung treffen und den ersten Schritt gehen und der Rest wird sich, du kannst uns Fragen stellen und was auch immer, aber ich glaube, dass Gott heute hier ist und Menschen einlädt zu sagen, hey, geh deinen ersten Schritt auf mich zu, tritt ein in eine Beziehung mit mir. Und damit wir einen kurzen Moment der Privatsphäre haben, möchte ich euch einladen, einfach kurz die Augen zu schließen. Und in dem Moment möchte ich fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte heute auf die ausgestreckte Hand von Jesus reagieren. Ich möchte in eine Beziehung mit ihm eintreten. Ich möchte Ja sagen zu ihm. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich einladen, jetzt kurz deine Hand zu heben. Ist jemand da? Ja, danke, danke. Ist noch jemand da? Danke. Ist noch jemand da? Hammer, Hammer. Hey, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Können die Augen wieder aufmachen. Ich bin so begeistert, wenn Menschen eine Entscheidung treffen für Jesus. Ich bin so begeistert, wenn Menschen auf diese ausgestreckte Hand reagieren. Und für all diejenigen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, ich möchte ein Gebet vorformulieren und ich möchte euch einladen, dieses Gebet mitzusprechen. Und damit es nicht so awkward für euch ist, werden wir das alle gemeinsam mitbeten, oder Church? Sind wir dabei? Yes. Very good. Okay. Dann sprechen wir einfach nach. Herr Jesus Christus, heute komme ich zurück zu dir. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Bitte vergib mir all meine Schuld von heute an bis in Ewigkeit. Bin ich dein Kind und du mein Gott. Die ganze Church sagt, Amen. Hey, können wir denjenigen mal einen großen Applaus geben, die sich gemeldet haben? Das ist eine hammergute Entscheidung, ihr Lieben. Und ich möchte noch eine zweite Sache machen. Ich möchte uns alle herausfordern. Weißt du, als ich die Predigt vorbereitet habe, als ich die Message vorbereitet habe, dann hat es selber zu mir gesprochen. Ich habe schon vorhin zu Adam so gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es immer so, ich schreibe die Predigt mir so, Alter, ich muss das hören hier. Das ist wirklich... Linus, halt dich da mal lieber dran, das ist wirklich gut. Und ich bin richtig begeistert neu für diese Idee, Gottes Werte, Gottes Maßstäbe über meine eigenen zu stellen und mein Leben auszurichten an seinen Maßstäben. Und vielleicht hat es ja heute zu dir auch gesprochen. Und es mag sein, dass es für einen kleinen Teil, einen kleinen Bereich in deinem Leben ist. Aber vielleicht ist es auch ein größerer Bereich in deinem Leben, wo du sagst, ja, heute, ich bin neu motiviert, ich bin neu gechallenged, herausgefordert, all in or nothing zu gehen. Ich bin neu herausgefordert, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Ich bin neu herausgefordert, mich selbst zu verleugnen und meine Maßstäbe an die von Gott anzupassen, mein Leben ihm unterzuordnen. Sei es in einem kleinen Bereich oder vielleicht auch in größeren Bereichen. Und wenn dich das in irgendeiner Weise betrifft, dann möchte ich dich einfach einladen, mutig zu sein und jetzt kurz aufzustehen. Ich stehe ja schon, also ich stehe jetzt auch nochmal auf. Aber wenn du sagst, hey, da gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich neu mein Leben unterordnen will, wo ich sage, hier neu, ich möchte den Maßstäben Gottes mehr Gewicht, neues Gewicht geben. Hammer. Und wenn wir alle stehen, möchte ich einfach für uns beten. Ich möchte einfach den Heiligen Geist einladen. So wie er David Kraft gegeben hat, die richtige Entscheidung zu treffen, so möchte ich ihn einladen, dass er dir und mir die Kraft gibt, in den richtigen Momenten auf die richtige Stimme zu hören. Okay, let's go. Jesus, ich lade dich ein, hier zu sein. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir hören dürfen aus deinem Wort. Ich danke dir so sehr dafür, dass wenn wir unser Leben in deine Hand geben, wenn wir sagen, wir verleugnen uns selbst, wir nehmen unser Kreuz auf uns, um dir zu folgen, dass du uns nicht nimmst, sondern dass du uns gibst. Leben im Überfluss. Und du siehst jeden Einzelnen, der aufgestanden ist und der sagt, hier sind Bereiche in meinem Leben, wo ich mein Leben neu unterordnen möchte, unter deine Maßstäbe, Gott. Und jetzt gemeinsam heben wir diese Dinge dir entgegen und wir sagen, Gott, nimm diese Sache, nimm diesen Bereich in meinem Leben und neu, ich lege ihn dir hin. Neu, ich verleugne meinen eigenen Wunsch in dieser Geschichte und ich lade deinen Heiligen Geist ein, es zu füllen. Neu ordne ich mich unter, unter deine Maßstäbe. Neu trete ich an, um die Nachfolge, den Preis der Nachfolge zu bezahlen, Jesus. Gemeinsam geben wir dir alles, 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 weil du es wert bist, weil du es verdienst und weil wir wissen, dass du zu deinen Versprechen stehst. Dir, Jesus, sei alle Ehre und aller Lob. Mach mal den Impuls jetzt gerade, wo wir hier so stehen. Fang doch an, jetzt Gott die Ehre zu geben über guten Dingen, die er in deinem Leben schon getan hat. Es liegt so ein Schlüssel in Anbetung, es liegt so ein Schlüssel in Dankbarkeit. Da, wo du stehst und wenn du magst, mach es doch laut, dass du anfängst, einfach ihm zuzubeten. Du kannst es auf Deutsch machen, in deiner Muttersprache, in Sprachen, so wie du magst. Aber lass uns den Raum füllen mit unserer Dankbarkeit, mit unserer Anbetung Gott gegenüber. Komm uns. Weißt du, ich glaube, Gott möchte heute Menschen befreien von Süchten. Weißt du, ich glaube, Sucht ist so ein Räuber. Sucht ist so ein Räuber unserer Freiheit, oder? Und ich glaube, vielleicht spricht dich das an, dass du sagst, hey, ich will eigentlich frei werden von dieser Sache. Aber ich merke, wenn Umstände hart werden, wenn Situationen schwierig werden, ich tendiere immer wieder dazu, nicht zu Jesus zu gehen damit, nicht bei ihm meinen Frieden zu finden, sondern ich finde es in Alkohol oder in Zigaretten, in Drogen, was auch immer es ist für eine Sucht. Irgendwas, was du im Internet konsumierst, was auch immer es ist. Ich glaube, dass Jesus heute befreien möchte von Süchten. Und wenn dich das in irgendeiner Form betrifft, du musst nicht sagen, was es ist, dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Und ich möchte beten, dass Freiheit kommt von Süchten. Jesus, Herr, wir sprechen deinen Namen aus, dein Name, der größer ist, dein Name, der höher ist. Und ich spreche gegen jede Sucht in diesem Raum, dass die Kraft und die Macht, diese Substanz oder dieser Content oder was auch immer es ist, auf Herzen hat, Jesus. Dass dieser Zugriff, dass dieser Halt zerbrechen muss in deinem Namen, Jesus. Und dass heute neue Freiheit kommt. Dass neue Freiheit kommt. Und ich spreche im Namen Jesu Freiheit in dein Leben. Freiheit in dein Leben. Freiheit von Drogensucht, Freiheit von Alkoholsucht, Freiheit von Zigarettensucht, Freiheit von Sucht nach Pornografie, Freiheit von Sucht nach Medien. Was auch immer es ist, ich spreche Freiheit in deinem Namen, Jesus. Freiheit in deinem Namen, Jesus. zuletzt einfach noch einen Impuls. Ich glaube, es eine oder mehrere Personen hier sind. Und das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Wir glauben, dass Gott noch spricht. Ja, und es ist manchmal, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, was ich jetzt sage, aber es ist einfach etwas, von dem ich das Gefühl habe, Jesus legt es jetzt gerade auf mein Herz. Und es geht ungefähr so, ich glaube, dass eine oder mehrere Personen hier sind und du sagst nach dieser Message, okay, das klingt ja schön und gut, mit dem mich selbst verleugnen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich selbst verleugne, ich bin schon so oft enttäuscht worden. Ich bin schon so oft von Menschen enttäuscht worden. Menschen, die gesagt haben, ja, ja, kein Ding, du kannst dich auf mich verlassen. Auf jeden Fall, egal wie hart die Zeiten werden, ich werde für dich da sein. Aber sie haben dich enttäuscht. Sie haben ihr Wort nicht gehalten. Und jetzt denkst du dir, und jetzt sagt der Typ da vorne, ich soll Gott vertrauen. Aber was ist, wenn Gott ist wie die Menschen? Was ist, wenn Gott mich nur auf die gleiche Art und Weise enttäuschen wird? Was ist, wenn das, was ich gerade empfinde, nur so ein kurzes fluffy Feeling in einem Gottesdienst ist? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe meine Fähigkeit zu vertrauen schon längst verspielt, weil Menschen mich immer wieder enttäuscht haben. Wenn es auf dich zutrifft, dann möchte ich dir einfach zusprechen. Gott ist nicht wie Menschen. Gott ist nicht wie Menschen. Auf ihn können wir uns wirklich verlassen. Und in den Situationen, wo du dich alleine fühlst, enttäuscht fühlst, verlassen fühlst, ruf ihn an. Sag, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Du wirst sehen, er enttäuscht dich nicht. Er verlässt dich nicht. Und ich lade dich ein, neuen Mut zu fassen. Neuen Mut dazu zu fassen, zu vertrauen. Weil Gott nicht ist wie die Menschen. Und darüber hinaus lade ich dich ein, wenn dich das betrifft. Die Kirche ist dafür da, damit wir gemeinsam unser Leben teilen. Ich sage dir, es hat challenging, herausfordernde Situationen in meinem Leben gegeben, wo ich in meinen Gedanken nicht mehr weiterkam. Und wenn ich nicht Geschwister gehabt hätte, Geschwister im Sinne von anderen Menschen im Glauben, die in den Situationen mir zugesprochen hätten, hey, Gott ist in Kontrolle, Gott ist schon da. Und die, und das ist die Aufgabe von Kirche, Jesus repräsentiert auf dieser Welt waren für mich. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, ich hätte die Perspektive an manchen Punkten verloren. Das heißt, wenn dich das betrifft, ruf Jesus an, komm zurück zu ihm. Versuch dir doch heute, am besten heute, weil wir vergessen diese Dinge so schnell, such dir heute jemanden hier in der Church, jemanden, der auch im Glauben mit Jesus unterwegs ist, und teile das, was auf deinem Herzen liegt. Ich weiß, dass es Mut braucht, ich weiß, dass es herausfordernd ist, aber du und ich, wir brauchen einander. Menschen brauchen einander, wir können es nicht alleine. Das heißt, komm auf jemanden zu, vielleicht jemanden, den du schon kennst, jemanden, den du vertraust. Und wenn du sagst, hey, ich kenne noch niemanden oder ich vertraue ja auch niemanden, dann komm auf Adam zu oder komm auf Flo zu oder auf diejenigen, die auf der Bühne waren, auf Yoshi oder Selina, auf Menschen zu, die du hier kennst aus dem Leitungsteam. Und wenn du sagst, du kennst niemanden, also hier vorne steht der Adam, geh einfach zu Adam. Aber such dir jemanden, mit dem du ins Gespräch kommst und mit dem du das teilst. Und ich challenge dich wirklich, mach's heute noch, weil diese Dinge, wir vergessen sie so schnell. Es sind Menschen, die dir Zuspruch geben können, die dir Gottes Treue zusprechen können und die Jesus' Repräsentation in deinem Leben hier physisch vor Ort für dich sein können. Und die dir vielleicht auch helfen können, im nächsten Schritten, wie du neu in ein Leben reinkommst, ein Leben voller Fülle, voller Vertrauen. Ich muss unserem Gott mal den allerkrassesten Applaus geben, ihn groß machen, die Ehre geben. Amen, ihr Lieben, es war mir eine Riesenehre, heute hier zu sein.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.